Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 30. Ich habe Entscheidungen getroffen und dazu stehe ich. Interview von Nikolaus Blome und Gregor Peter Schmitz mit Gerhard Schröder aus Stern Nummer 32 vom 4.8.2022. Gelesen von Günter Schosböck. Erstmals spricht Gerhard Schröder in einem Interview über die Gaskrise, seine Treue zu Wladimir Putin und einen möglichen Weg, den Krieg zu beenden. Es ist später Nachmittag. Die Interviewer sind gerade am Hauptbahnhof in Hannover angekommen, als das Telefon klingelt. Gerhard Schröder am Apparat. Sagt der Altkanzler noch ab, weil ihm ein Gespräch zu diesem Zeitpunkt doch zu heikel erscheint? Aber nein. Schröder ist bester Laune und gesprächsbereit. Er hat nur ein Problem. Was soll er seinen Gästen zu essen anbieten? Seine Frau ist noch in Südkorea, er hat nichts im Haus. Sashimi vielleicht? Später stellt sich heraus, der von Schröder geschätzte Japaner hat geschlossen, aber Pizza geht ja immer. Die Sicherheitsleute, die ihn seit Jahren begleiten, übernehmen die Bestellung. Schröder hat sich in Schale geworfen. Ein heller Sommeranzug, Krawatte, wenn auch offene Schuhe ohne Socken. Er steht für den Fotografen vor seiner Sammlung der Porträts deutscher Kanzler, aufgenommen von Konrad R. Müller. Das jüngste Porträt von Olaf Scholz fehlt, weil der ja noch im Amt ist. Auch das von Merkel wurde dort erst aufgehängt, als sie ausschied. Und Schröder hat ein Geschenk für die Gäste parat, eine Gerd-Tasse mit seinem Konterfei. Von denen hat er jede Menge im Keller, weil der aktuelle SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sie aus dem Sortiment des SPD-Shops entfernt hat. Seine Frau habe halt den Restbestand aufgekauft, so Schröder. Zum Zeitpunkt des Gesprächs läuft das Parteiausschlussverfahren seiner Sozialdemokraten gegen ihn wegen seiner Nähe zu Wladimir Putin. Wählen wird er für den Rest seines Lebens trotzdem die SPD, sagt Schröder und grinst. Basta, scheint das Grinsen zu sagen. Herr Altkanzler, Sie waren gerade in Moskau. Als ein Reporter von RTL NTV Sie entdeckte, sagten Sie ihm, Sie machten dort Urlaub. Ernsthaft? Ich habe das so gesagt, dass sogar ein Reporter das als Scherz verstehen müsste. Ich war in Moskau, um mich um Energiepolitik zu kümmern. In welcher Funktion? Als Vorsitzender des Aktionärsausschusses bei Nord Stream? Nord Stream 1 ist nicht von Sanktionen betroffen und hat mit der aktuellen Diskussion um Turbinen und die deutsche Gasversorgung nichts zu tun, weil wir nur Dienstleister von Gazprom sind. Aber ich wollte mich persönlich informieren. Die Turbinen, die man braucht, um das Gas überhaupt in die Pipeline zu bringen, kommen von Siemens und müssen regelmäßig gewartet werden. Aber Siemens hat die gerade viel debattierte Turbine aus der Wartung in Kanada nach Mülheim an der Ruhr gebracht. Warum sie dort ist und nicht in Russland, verstehe ich nicht. Das müssen Sie uns bitte genauer erklären. Gerne. Man braucht für den Betrieb der Pipeline 5 Turbinen. Eine muss immer in Reserve sein, für Notfälle. Das ist russisches Gesetz. Nummer 2 war in Kanada und ist jetzt in Mülheim. Nummer 3 ist kaputt und muss repariert werden. Nummer 4 musste vorige Woche zur regelmäßigen Überprüfung. Turbine Nummer 5 arbeitet und pumpt pro Tag 30 Millionen Kubikmeter Gas. So kommen wir auf aktuell 20% der normalen Gasmenge in der Pipeline. Es wären schon 60 Millionen, also doppelt so viel, wenn nur Turbine Nummer 2 verfügbar wäre. Das liegt in der Verantwortung von Siemens, wenn ich das richtig sehe. Uns wurden die technischen Zusammenhänge anders geschildert. Und viele denken eher, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Gashahn zudreht, um Deutschland unter Druck zu setzen. Ich habe genau das natürlich auch gefragt, bei meinem Besuch in Moskau. Aber die klare Antwort lautete, es gibt keine politische Ansage des Kreml, den Gasfluss zu drosseln. Es handelt sich hier vorwiegend um ein technisches und bürokratisches Problem. Übrigens eins auf beiden Seiten. Und eine Seite schiebt der anderen den schwarzen Peter zu. Mit wem haben Sie aktuell in Moskau Gespräche geführt? Mit dem Verantwortlichen für die Energiewirtschaft. Weil dieser Herr Deutschland in eine echte Notlage bringen kann? Wir müssen ja mal überlegen, was bei uns in Deutschland bald passieren könnte. Es wird ja nicht mehr nur darum gehen, weniger zu duschen, wie es Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen will. Jeder vernünftige Mensch versucht doch schon, Gas zu sparen. Ich senke bei mir hier im Büro in Hannover auch nachts die Gasheizung ab. Mein Gas kommt übrigens nicht direkt aus dem Kreml. Wir gingen davon aus, Sie hätten eine Standleitung. Das hätten Sie wohl gerne. Ich zahle die ganz normalen Preise. Was könnte die Bundesregierung machen, um die derzeitige Notlage abzuwenden? Die einfachste Lösung wäre, die Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Sie ist fertig. Wenn es wirklich eng wird, gibt es diese Pipeline, und mit beiden Nord Stream Pipelines gäbe es kein Versorgungsproblem für die deutsche Industrie und die deutschen Haushalte. Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, hat die Bundesregierung klar ausgeschlossen nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Wenn man Nord Stream 2 nicht benutzen will, muss man die Folgen tragen. Und die werden auch in Deutschland riesig sein. Jeder, der mit Gas heizt, bekommt das jetzt schon zu spüren. Sie meinen die deutlich höheren Nebenkostenvorauszahlungen für Mieter und Hauseigentümer? Genau. Für uns, die wir hier sitzen, ist das unangenehm, aber es ist zu schaffen. Aber für ganz viele Leute, die mit jedem Cent rechnen müssen, wird das richtig hart. Und dann wird man in Deutschland fragen, warum verzichten wir eigentlich auf das Gas aus der Pipeline Nord Stream 2? Warum? Ich war nicht immer in meiner politischen Karriere ein reiner Marktwirtschaftler. Aber ein marktwirtschaftliches Prinzip ist doch ganz einfach. Wenn das Angebot verknappt wird, dann steigen die Preise. Klingt wie eine Erpressung, oder? Außenministerin Annalena Baerbock orakelt schon über Volksaufstände, wenn das Gas knapp und richtig teuer wird. Na Quatsch, Volksaufstände. So sind die Deutschen nicht veranlagt. Aber zu einer ganz neuen Dimension von Verteilungskämpfen dürfte es schon bei uns kommen. Da möchte ich nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken. So wie es aussieht, könnte bald der Chef der Bundesnetzagentur, ein Beamter, entscheiden, wer zum Beispiel in der Industrie Gas bekommt und wer nicht. Das wird eine Situation, wie wir sie in Deutschland noch nie hatten. Wenn BASF etwa kein Gas mehr bekommt, hat BASF ein großes Problem. Aber wir Deutsche haben ein riesiges. Ganze Industriezweige wie Glas oder Papier stehen auf der Kippe. Die EU-Kommission hat angeregt, dass andere europäische Staaten ihren Gasverbrauch deutlich reduzieren sollen, um Deutschland zu helfen. Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Dass andere europäische Länder jetzt Energie einsparen sollen, um uns Deutschen zu helfen. Da sagen die uns doch genau das, was wir den Südländern in der Euro-Krise gesagt haben. Ihr habt über eure Verhältnisse gelebt. Übrigens, zu meiner Zeit als Bundeskanzler waren wir Deutsche nur zu 35% abhängig von russischem Gas. Am Ende der Ära von Frau Merkel war unsere Abhängigkeit deutlich höher. Hat Deutschland deshalb eine besondere Verantwortung, den Krieg beenden zu helfen? Natürlich haben Deutschland und die Bundesregierung eine besondere Verantwortung. Gerade auch gemeinsam mit Frankreich. Da geschieht derzeit nicht genug, ist mein Eindruck. Denn eines ist doch klar, es wird nicht ohne Gespräche gehen. Und mal ganz generell. Ich will niemandem in der Regierung den Vermittlungsjob wegnehmen. Aber warum sollte ich mit Gesprächen, die rechtlich möglich sind und mich und meine Familie nicht in Schwierigkeiten bringen, aufhören? Also haben Sie sich vorige Woche in Moskau wieder mit Wladimir Putin getroffen? Ja. Was ist Ihr Fazit? Die gute Nachricht heißt, der Kreml will eine Verhandlungslösung. Es gab ja schon einen Verhandlungsansatz im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, etwa in Istanbul im März. Die Türken waren sehr hilfreich, wie sie auch in der Verhandlung über Getreidelieferungen aktuell sehr hilfreich sind. Ein erster Erfolg ist das Getreideabkommen. Vielleicht kann man das langsam zu einem Waffenstillstand ausbauen. Putin könnte jederzeit seinen Angriffskrieg beenden. Russland hat die Ukraine überfallen, oder? Ich halte diesen Krieg für einen Fehler der russischen Regierung. Das habe ich auch öffentlich gesagt. Aber ich muss deswegen nicht ständig den Empörer spielen. Das können andere tun. Ein Fehler? Das könnte man aber auch ganz anders nennen. Mag sein, aber wem würde das helfen? Wenn Sie sich mal die Probleme anschauen, die wirklich relevant sind, so sind sie lösbar. Erstens die Krim. Die Vorstellung, dass der ukrainische Präsident Selenskyj die Krim militärisch wieder zurückerobert, ist doch abwegig. Bis auf die tatarische Minderheit ist diese Region russisch. Der ehemalige sowjetische Staats- und Parteiführer Nikita Chruschtschow hat sie an die Ukraine gegeben, die damals Teil der UdSSR war. Er ging wohl davon aus, dass die Sowjetunion so lange wie die katholische Kirche besteht. Das war zum Glück nicht so. Das könnte man über die Zeitschiene lösen. Vielleicht nicht über 99 Jahre wie in Hongkong, aber in der nächsten Generation. Und zweitens? Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Wer hat das denn zum Glück verhindert beim NATO-Gipfel 2008? Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier. Das war eine kluge Entscheidung. Und selbst Herr Selenskyj hat gesagt, dass es eine Alternative gäbe, etwa eine bewaffnete Neutralität für die Ukraine ohne NATO-Mitgliedschaft wie Österreich. Der Donbass ist komplizierter. Im Minsker Abkommen ist vereinbart, der Donbass muss im Staatsverbund der Ukraine bleiben, aber zugleich gibt es größere Rechte für die russische Minderheit. Aber die Ukrainer haben die Zweisprachigkeit im Donbass sogar abgeschafft. Dazu wird man eine Lösung nach dem Schweizer Kantonsmodell finden müssen. Russland erobert und zerstört gerade die gesamte Ostukraine. Würde Putin bei einem Waffenstillstand auf die alte Vorkriegskontaktlinie zurückgehen? Das wird man sehen. Aber die eigentliche Frage muss doch lauten, will man den Konflikt überhaupt lösen? Dann muss es Zugeständnisse auf beiden Seiten geben. Und es ist ein großer Fehler, mögliche Zugeständnisse der Ukraine als russischen Diktatfrieden vorab zu verunglimpfen. Aber will Putin überhaupt den Frieden? Was ich skizziert habe, wäre eine Möglichkeit, den Konflikt zu beenden. Aber das können Sie ja als Privatperson nicht tun, selbst wenn Sie die eine oder andere Möglichkeit haben, ein paar Gedanken mit den handelnden Personen zu teilen. Deswegen fand ich gut, dass der türkische Präsident Erdogan eine Vermittlung versucht hat. Aber ohne ein Ja aus Washington wird es nicht gehen. Über die Köpfe der Ukrainer hinweg? Das käme Putin sicher zu Pass. Endlich wäre er wieder auf Augenhöhe mit den USA. Natürlich geht das nicht ohne Einbeziehung der Ukraine. Eines ist dennoch klar, ohne die Unterstützung der Amerikaner wird es keine Verhandlungslösung geben. Noch einmal, Putin könnte den Krieg jederzeit beenden. Was ist denn sein Ziel? Dieser Konflikt ist aus meiner Warte ein Teil einer geopolitischen Auseinandersetzung. Ich glaube aber, dass auch der Westen, wenn es ihn überhaupt noch so gibt, einen schweren Fehler begeht und sich zu einseitig auf Amerika stützt. Auf wen denn sonst? Die Amerikaner sind sehr verunsichert, ob sie noch die alleinige Weltmacht sind. Und wenn eine solche Macht im Inneren unsicher wird, gibt es außenpolitische Probleme. In Wahrheit führen die USA gerade mit China eine Auseinandersetzung um die wirkliche Führungsrolle in der Welt. Nicht mit Russland, das doch ökonomisch gar nicht mithalten kann. Russland ist eine Tankstelle für Energielieferungen mit angeschlossenen Atomwaffen, sagen Spötter. In dem Moment, in dem Russland dermaßen klein gehalten wird, wird es in Richtung China gedrängt. Was machen die denn jetzt mit ihren Vorkommen an Öl und Gas? Na klar, sie liefern es an China, das ungeheuer viel Öl und Gas benötigt. Und China verhält sich im aktuellen Konflikt äußerst rational. Die Europäer hingegen laufen Gefahr, ihre Eigenständigkeit preiszugeben, wenn sie sich allein auf Amerika verlassen. Die aktuelle Auseinandersetzung um das Gas spaltet Europa doch längst? Nicht wirklich. Die Europäische Union ist nicht in Gefahr. Ich sehe eher die Gefahr, dass nachvollziehbare historische Ängste eine ganz neue Bedeutung bekommen, etwa in Polen. Und das, obwohl man ja Mitglied von NATO und EU ist. Noch einmal zurück zum Ukraine-Krieg. Sieht Russlands Präsident seinen Fehler mittlerweile ein? Mein Eindruck ist, es gibt in Russland wirkliche Einkreisungsängste, die aus der Geschichte gespeist sind. Und die haben ja leider auch ihre Berechtigung. Aber gerade in diesem Punkt, der vermeintlichen Einkreisung, sind alle Resultate des Krieges verheerend für Russland. Statt ein paar hundert Kilometer direkter Grenze mit der NATO im Baltikum sind es nun ein paar tausend Kilometer, weil Finnland und Schweden dazugekommen sind. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass Schweden und Finnland jetzt NATO-Mitglieder werden. Es hat mich überrascht, aber es ist eine gute Entwicklung. Sie richtet sich gegen niemanden, auch nicht gegen Russland. Wenn der Krieg keineswegs so verläuft wie angestrebt, warum ändert Putin nicht seinen Kurs? Mein Eindruck ist, dass da eine Verhandlungslösung gewollt wird. Und wir haben ja diskutiert, wie eine Lösung aussehen könnte. Wer glaubt denn ernsthaft, dass ein russischer Präsident die Krim je wieder aufgeben könnte? Warum distanzieren Sie sich nicht klarer von Ihrem Freund Putin? Es gibt eindeutig belegte Vorwürfe von Kriegsverbrechen durch russische Truppen. Ich habe mehrfach den Krieg verurteilt, das wissen Sie. Aber würde eine persönliche Distanzierung von Wladimir Putin wirklich irgendjemandem etwas bringen? Man wüsste immerhin, wo Sie moralisch stehen. Ach, das ist schon verrückt. Sehen Sie mal, ich bin hier Mitglied in einem Golfclub bei Hannover. Da hat ein anderes Mitglied sich beschwert, weil er mich da ab und zu sehen müsse. Aber ich kriege auch viele Briefe aus Deutschland, in denen steht, gut, dass es noch jemanden gibt, der Gesprächskanäle mit Russland im aktuellen Konflikt offen hält. Aber das muss doch wehtun. Sie sind Altkanzler, einer von zwei Lebenden in Deutschland. Sie können auf eine durchaus erfolgreiche Kanzlerschaft zurückblicken, mit Reformen, die Deutschland nach Meinung vieler vorangebracht haben. Aber Sie sind weitgehend isoliert und massiv unter Druck wegen Ihrer Nähe zu Putin. Warum wollen Sie das nicht ändern, indem Sie sich endlich von ihm distanzieren? Muss ich denn über jedes Stöckchen springen, das mir hingehalten wird? So bin ich nicht. Ich habe da Entscheidungen getroffen und dazu stehe ich und ich habe klargemacht, vielleicht kann ich nochmal nützlich sein, warum soll ich mich also entschuldigen? Die britische Journalistin Catherine Belton, die als eine der führenden Kreml-Experten weltweit gilt, hat gerade gesagt, der Kreml habe sie in der Hand. Haben Sie etwa Angst vor dem russischen Machtapparat? Ich kenne diese Dame nicht und habe auch nichts von ihr gelesen. Was schreibt sie? Ich soll Angst vor den Russen oder Wladimir Putin haben? Das ist doch verrückt. Vor welchen russischen Maßnahmen soll ich denn Angst haben? Es gibt eindeutige Berichte über russische Auftragsmorde, auch im Westen, auch in Deutschland. Also das meinen Sie doch nicht ernst, dass ich davor Angst haben sollte. Aber die möglichen Wirtschaftssanktionen der EU gegen Sie persönlich haben Sie schon beeindruckt? Ja, sicher. Aber es gibt ja noch Richter in Deutschland, die sicherstellen können, dass es nicht dazu käme. Hätten die drohenden Sanktionen etwa Ihre wirtschaftliche Aktivität einschränken können? Wären Sie dann vielleicht bald gar nicht mehr finanziell handlungsfähig? Das weiß ich eben nicht. Aber außer bei der Stadtsparkasse in Hannover habe ich ohnehin keine Konten und selbst die sind überschaubar. Ihr Aufsichtsratsmandat beim russischen Energiekonzern Rosneft haben Sie aufgegeben und das angebotene lukrative Mandat bei Gazprom gar nicht angetreten. Das stimmt. Ich wollte auch meine Familie schützen. Das ist ja unkalkulierbar, was die in ihrem Sanktionseifer gerade alles veranstalten. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion: Telefon 040 3703 7242. E-Mail-Adresse: blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZBLesen 2022. Danke, Freunde. DZBLesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE 5086 02 05 00 00 01 83 25 01 BIC BFS WDE 33 LPZ